6, heute ist es Sondersendung. Wir sind Death Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Death Radios am Mikrofon. Wieder Death Radio hier zu Death Radio.
Willkommen heute zu Death Radio Folge Nummer. Verdammt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich habe es gerade eben aufgeschrieben. Folge Nummer 339. Das heutige Thema ist Pen und Paper. Ich bin Ricky, im Studio bei mir ist Jens.
Hallo.
Und ja, bevor wir wirklich mit dem Thema anfangen, erstmal News. Irgendwie war die letzte Woche relativ langweilig. Aber ich habe trotzdem ein paar News rausgesucht. Fangen wir mal mit ein paar Sachen an. Also Filezilla, jetzt hat es von vorher zu mir gebracht, wie, das gibt's noch? Ja, das lebt noch, wird immer noch gerne als FTP-Client verwendet.
Ja, ich hatte es früher auch verwendet, aber irgendwie habe ich schon so lange nicht mehr genutzt, dass ich gedacht hatte, das gibt's gar nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall hat Filezilla jetzt ein Update gekriegt und hat endlich ein Masterpasswort für die gespeicherten Passwörter.
Ui, das ist ja was.
Ja, eigentlich suche ich für Filezilla eine andere Funktionalität, nämlich, dass man bestimmte Passwörter wieder löschen kann, ohne seine komplette Konfiguration wegzuschmeißen. Also wir haben das ja öfters mal hier im Radio, wenn wir hier dann fertig sind und unser eigenes Mitschnittsystem wieder nicht funktioniert, dann können wir vom Radio den Mitschnitt benutzen und müssen dann die Dateien irgendwo hinbringen. Da keiner von unseren USB-Sticks mitbringt und das ja eigentlich eine dumme Idee ist, fremde USB-Sticks anzuschließen.
Ja, davon sollte man eigentlich abraten, das stimmt.
Wir laden es halt gerne irgendwo per FTP dann hoch, zum Beispiel auf die Dome Panic oder so. Und wir lassen da ungern unsere Passwörter drin stehen.
Das ist verständlich, ja.
Ja, Netzneutralität. Verbraucherschützer wollen Verbot von der Stream-On von der Telekom. Ja, fangen wir am besten an. Stream-On ist ja dieser neue Tarif, der mehr oder weniger einfach gegen Netzneutralität verstößt. Sie sagen, bestimmte Streaming-Inhalte zählen nicht ins Volumen rein. Die Telekom behauptet, nein, das verstößt nicht dagegen, weil alle Streaming-Inhalte darunter fallen. Müssen sich die Leute nur bei uns melden, wenn das dann doch abgerechnet wurde.
Na genau, und wahrscheinlich können dann andere Dienste bezahlen, dass sie nicht auch in den Streaming reinfallen. Und so wird dann die Netzneutralität untergraben. Schöne Sache.
Naja, grundsätzlich ist die Diskussion immer die gleiche. Die Internetanbieter wollen etwas haben, sagen dann, nein, wir werden nie im Leben irgendwas Böses damit anstellen. Wir werden uns sehr, sehr fair verhalten. Wir haben uns ja noch nie unfair verhalten gegenüber anderen Anbietern.
Natürlich nicht.
Und dann passiert halt. Und wenn man denen dann aufzeigt, somit, ja, ihr habt das gemacht, dann ignorieren die das. Also ich habe da dazu eine Folge von Last Week Tonight mit John Oliver zu empfehlen, was auch sehr lustig ist. Also sie behaupten ja immer, ja, wir würden niemals gegen andere Dienste diskriminieren. Und sie haben es schon mal getan. Sie wollten auf ihren Handys Google Pay aussperren. Also in den USA kannst du Google Pay über Handy verwenden, zum Bezahlen tatsächlich, also Google Wallet. Und und die Telekom hat das halt ausgesperrt, also die T-Mobile hat es halt ausgesperrt, weil sie wollten ihr eigenes Produkt pushen. Es ist dann sehr lustig im Nachhinein, wenn man da liest von deren Twitter-Account, dass sie ISIS voll toll finden. Ja, das Produkt hieß ISIS.
Ja, das entbehrt einer gewissen Ironie nicht.
Ja. Ja. So, nächste News. Ja, Funkfrequenzen. Die Bundesnetzagentur und Alibaba wollen den Verkauf von Produkten verhindern in Deutschland, die gegen diese, die halt in unzulässige Frequenzen reinfunken. Ich bin mir nicht sicher, wie das enden wird. Ich würde es potenziell toll finden, wenn dann nicht jedes Mal das Zeug irgendwie beim Zoll wegen irgendwas anderes hängen bleibt. Also, es ist toll, wenn tatsächlich dafür auch garantiert wird, dass es auch durch den Zoll kommt, weil ich habe aktuell das Problem, ich möchte ein bestimmtes Handy kaufen und das kommt nicht durch den Zoll mit der Begründung, das hat keine deutsche Bedienungsanleitung. Ein Handy übrigens hat keine deutsche Bedienungsanleitung und darf ich das nicht einführen. Ja, wusstest du, dass Microsoft einen Streamingdienst hat?
Ein Streamingdienst? Nein, das wusste ich nicht.
Ich auch nicht, bis ich die News gelesen habe.
Okay, wie heißt der?
Also er hieß Beam.
Er hieß?
Ja, wurde jetzt umbenannt zum Mixer.
Ha.
Microsoft wirbt damit, dass sie noch schneller, also mit weniger Latenz streamen.
Ja gut, das nutzt mir auch nichts, wenn es keine Filme gibt. Was hat es denn so für ein Angebot da gegeben?
Nein, Streaming im Sinne von sowas wie Livestream. Deswegen.
Ach so, okay.
Also, das ist so als Konkurrenz zu YouTube Gaming und Twitch.
Ah, okay. Mhm. Naja, aber das gleiche Argument bleibt, wenn die Leute darüber nicht streamen, dann nutzt es auch nichts, wenn es eine höhere, bessere Latenzzeit gibt. Also außerhalb von YouTube und Twitch gibt's, also das sind ja die Platzhirsche und außerhalb kennt man in der Regel eher keine Dienste.
Naja, schon. Es gibt halt so diese kleineren Dienste, die tatsächlich wirklich mit geringerer Latenz werben. Das ist tatsächlich für einige Spiele wichtig. Ich meine, Twitch Plays Pokémon ist auch grausam mit der Latenz, die Twitch normalerweise hat.
Och, ich hab's auch mit der Latenz genossen, muss ich sagen.
Und es gibt tatsächlich Projekte, die gerne niedrige Latenz haben. Also das sind immer so Nischenprojekte. Ich bin gar nicht sicher, ob das sogar das andere ist. Das ist, was ich benutzt habe und gar nicht wusste, dass es von Microsoft ist.
Wie war nochmal der Name?
Beam, beziehungsweise jetzt heißt es Mixer.
Mixer, okay.
Oh, ja, habe ich tatsächlich benutzt.
Hui.
Ich wusste gar nicht, dass es zu Microsoft gehört. Wieder was gelernt. Ja, wird mal wieder Zeit für Panikmache. Ja, zwei Funktionen für Android-Apps kann man einfach missbrauchen, um böse Dinge zu tun auf dem Handy.
Weitere Android-Apokalypse-Meldungen wieder.
Ja, genau. Und zwar kannst du über die Overlay-Funktion ein unsichtbares Overlay drüberlegen, das deine Tastaturangaben alle abfängt.
Ui, das klingt, als wollte man das nicht haben.
Genau. Dann gibt doch das andere, da gibt's noch ein anderes Ding, ein anderes Recht, das man benutzen kann, um Tastaturbefehle abzusetzen.
Abzusetzen? In welchem Sinne? Einfach also, eingeben.
Genau.
Hui, das hart. Also, da kannst du ja alle möglichen Schindluder treiben dann auf
ja,
dem Handy.
Ja, also an sich werden die Dinge ja, sind die dazu gedacht, so mit dir, du kannst ein Overlay legen und Sachen anzeigen im Sinne von, dass du zum Beispiel, wenn du eine Nachricht kriegst, dass das dann angezeigt wird als Overlay, dass du es schnell anklicken kannst und schnell mal antworten. Und die andere Funktionalität ist ja eigentlich dazu da, für den Fall, dass du nicht tippen kannst. So, keine Ahnung, du hast keine Finger mehr oder ganz andere Dinge. Also, das Recht heißt nun mal Byte Accessibility Service. Also, an sich sind die Dinger schon nützlich zu haben, aber
man soll es halt nicht missbrauchen.
Genau. Google will in der neuen Android-Version was dagegen tun. Aktuell keine Ahnung, was ich mal dagegen tun kann genau. Also ich habe auf meinem Handy aktuell so ein Lineage OS. Also früher. Mhm.
Also ehemaliges CyanogenMod genau. Sozusagen.
Da kann man für jede App einzeln die Rechte einstellen und unter anderem diese Rechte entziehen.
Das klingt ziemlich sinnvoll. Beim Vanilla-Android kann man das, soweit ich weiß, nicht machen.
Das einzige Problem, was ich gerade mit meinem Lineage aus habe, ist, dass es sich ständig aus dem WLAN ausbucht. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Problem von dem Handy. Naja, was kann man dagegen tun? Man kann zum Beispiel einfach eine Nicht-Standard-Tastatur verwenden.
Eine was?
Eine Nicht-Standard-Tastatur zu verwenden.
Gut, das empfiehlt sich ja eh, denke ich.
Nicht unbedingt. Damit trickst du nur das Overlay aus. Also.
Ah, okay. Mhm.
Ob du jetzt der Tastatur vertrauen kannst, ist jetzt eine andere Sache. Aber wenn du dann deiner Tastatur nicht mehr vertraust, dann ist eh rum. Dann solltest du wieder zu Mobiltelefonen gehen.
Gut, an irgendeinem Punkt solltest du dann halt doch ein gewisses Vertrauen deiner Hardware und Software entgegenbringen, weil sonst kannst du halt irgendwann gar nichts mehr nutzen. Das ist wahr.
Oh, wenn wir schon bei Android oder Security sind, der Google Play Store hat eine neue Funktionalität eingefügt für App-Anbieter. Nämlich die Überprüfung, ob dein Handy geroutet ist, A, geroutet ist und B, ob du eine Custom Firmware drauf hast. Custom Firmware bedingt ja nicht, heißt ja nicht gleich, dass du geroutet hast.
Mhm.
Und du kannst bei deinen Programmen einstellen, somit, okay, wenn das Handy geroutet ist, bietet diese App gar nicht erst an. Mhm. Oder wenn eine Custom Firmware drauf ist, bietet es gar nicht erst an.
Ja, davon hat man ja schon im Zusammenhang mit Pokémon Go gehört, glaube ich, dass die im Zusammenhang mit gerouteten Systemen den Dienst verweigern.
Ja.
Und auch als Streaming-Anbieter würde ich nicht unbedingt auf jedem gerouteten Gerät laufen wollen.
Netflix. Netflix waren die ersten, die da aufgesprungen sind und gesagt haben, sie wollen sich nicht installieren lassen. Ich habe bloß gerade keine Ahnung, ob es nur geroutete Geräte sind oder ob Custom-Firmware-Geräte da auch mit reinzählen.
Also Custom-Firmware wäre ziemlich schade. Weil das würde, ich meine, geroutete Geräte sind in gewisser Weise verständlich, aber Custom Firmware sollte man trotzdem noch benutzen können, dass man wenigstens ein bisschen von Google sich unabhängiger macht.
Denke ich mir auch, ja. Ich probiere es mal währenddessen hier aus. Angenommen, ich komme wieder in meinen WLAN.
Mhm. Ja.
Genau, also ich habe keine News mehr. Hast du noch welche?
Nein. Ich habe keine, nein.
Okay, dann spiele ich mal ein bisschen Musik zur Pause.
Und dann sehen wir uns gleich wieder mit Pen and Paper.
Genau. Jetzt läuft von... Also heute ist es mal wieder nicht freie Musik, weil ich so vorwürfe, welche rauszusuchen. Ich will jetzt nicht die gleiche Playlist wie letztes Mal spielen. Deswegen Be Somewhere von Boosie. Willkommen zurück bei Dev Radio. Heute am 28. Mai. Es ist übrigens Einstein-Triathlon.
Tatsächlich. Heute laufen Leute durch Ulm oder sind schon durch Ulm gelaufen. Ich weiß gar nicht, wann das stattfindet genau.
Ich hab's auch nicht mit. Ich hab's erst mitgekriegt, als ich heute in die Straßenbahn gestiegen bin. Und dann dran stand es, die Straßenbahnlinie fährt nur bis Donautal.
Ah, okay. Nee, als ich gestern an der Donau entlang ging, waren da schon so Brücken über die Bahn für die Zuschauer aufgestellt. Das war ganz lustig.
Okay. Ja. Wir sind übrigens live im Studio. Ihr könnt gerne anrufen 0731 938 6299. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer. 0731 938 6299. Wir sind auch online in unserem Chat. Das ist ein IRC-Chat auf dem Server irc.in-ulm.de im Channel Raute Dev Radio zusammengeschrieben. Wir haben auch einen Twitter. Das Handle ist @dev_radio. Das ohne Unterstrich hat schon jemand anderes geklaut. Der benutzt den Account nicht mal richtig.
Gut.
Ja, kommen wir zu unserem Thema, Pen and Paper. Was genau. ist Pen and Paper?
Was ist Pen and Paper? Ja, das ist eine gute Frage. Da kann man bergeweise Literatur zu lesen, hauptsächlich Regelwerk. Aber fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Pen and Paper, zu Deutsch Stift und Papier. Und da ist der Name prinzipiell schon Programm. Also Pen and Paper, gebräuchlicherweise nennt man das Pen and Paper Rollenspiel. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Also Pen and Paper Rollenspiel ist ein Rollenspiel, das man grundsätzlich mit Stift und Papier spielt. Und natürlich dem eigenen Vorstellungsvermögen. Gut, das sind jetzt alles Begriffe, hat man vielleicht schon mal gehört oder nicht. Aber fangen wir vielleicht mal mit Rollenspiel an, würde ich sagen, so allgemein. Also nicht Pen and Paper, da kommen wir dann später drauf. Aber Überkategorie sind halt Rollenspiele. Also Rollenspiele kann man schon mal gehört haben in verschiedenen Zusammenhängen. Was wir mit Rollenspielen meinen, ist dann eben so eine Art Theaterspielen. Also es ist so eine Art Improvisationstheater. Ja, genau. Also Impro-Theater, das heißt, man hat kein vorgegebenes Theaterstück sozusagen, sondern hat nur seine Rolle und improvisiert dann halt so ein bisschen, je nachdem, wie man halt gerade will, wie man vorstellt, dass sein Charakter handeln würde zum Beispiel. Also Rollenspiel ist erstmal Improvisationstheater, das denke ich, kann man so ganz gut sagen. Also man schlüpft in eine Rolle, und verkörpert dann seinen Charakter mit allen Stärken und allen Schwächen und lässt ihn auf seine Umwelt reagieren, auf andere Mitspieler. Es gibt Interaktion zwischen verschiedenen Spielern da kann man sinnvoll drauf reagieren. Gut, das ist Rollenspiel und man hat viele Spieler. Aber wenn man jetzt sagt, das ist Improvisationstheater ohne ein, also Theaterstück sozusagen, ist das dann so eine Art, also wer legt dann fest sozusagen, wie die Welt aussieht oder so? Weil ganz willkürlich ist es nämlich auch nicht. Es gibt nämlich die Mitspieler und dann gibt es noch eine Person, die typischerweise Meister genannt wird oder in manchen dann auch Dungeon Master oder so ähnlich. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Spieler und Meister. Der Meister ist nämlich der, der so ein bisschen die Rahmenbedingungen vorgibt. Also der Meister, der spielt die Welt, also alles drumherum um die Spieler, spielt alles grundsätzlich, was nicht Spieler ist. Genau in der Interaktion zwischen den Spielern untereinander und den Spielern und Meister liegt dann auch der Reiz des Rollenspiels. Ja, ich denke, so kann man Rollenspiel ganz gut charakterisieren. Also es gibt den Spieler und es gibt den Meister. Die Spieler spielen Rollen und der Meister gibt die Rahmenbedingungen. Das heißt, er erschafft die Welt. Also er erzählt zum Beispiel, wie die Welt so beschaffen ist und was die Spieler gerade sehen, was sie hören. Welche Empfindungen sie haben, teilweise auch das Innenleben übernimmt der Meister oder der Spieler. Also das ist dann aber wieder ein bisschen Definitionsfrage. Also grundsätzlich, Meister ist alles, was erstmal nicht Spieler ist, kann man grundsätzlich sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch so kleine detaillierte Ausnahmen. Aber darauf kommen wir dann vielleicht später noch.
Okay.
Ja. Gut.
Ja, was braucht man denn so alles, um spielen zu können?
Ja, das kommt dann jetzt aufs Rollenspiel genau an. Also unser Titel ist ja Pen and Paper Rollenspiel. Rollenspiel, es gibt auch Computer-Rollenspiele zum Beispiel oder Theater-Rollenspiele auch meinetwegen. Bleiben wir beim Pen and Paper Rollenspiel, da brauchen wir Stift und Papier grundsätzlich. Das ist alles. Also wir brauchen Stift, Papier und vor allem Vorstellungsvermögen. Genau. Wir schauen uns denn nämlich jetzt an, was genau dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel sein soll. Da hat man die Spieler und die Spieler spielen Charaktere und die Charaktere werden grundsätzlich durch ein Set von Zahlen erstmal charakterisiert. Also man hat einen Zettel, da schreibt man alles drauf auf, was seinen Charakter charakterisiert. Also dieser Charakter hat zum Beispiel Eigenschaften, also wenn man sagt, ein Charakter ist sehr stark oder sehr charismatisch oder sehr klug zum Beispiel, das sind alles Eigenschaften. Dieses sehr ist nicht sehr aussagekräftig. Also wir wollen das sehr genauer haben. Also wir quantifizieren das und sagen dann einfach, wir haben irgendwie so ein Spektrum von Zahlen zwischen 1 und 18 zum Beispiel. Und wenn jemand sehr stark ist, dann ist er, hat er vielleicht eine Stärke von 15 oder so. Wenn jemand sehr schwach ist, dann hat er eine Stärke von 5. Und so ähnlich kann man den ganzen Charakter dann in Zahlen sozusagen darstellen. Dann schreiben wir auf den Zettel halt erstmal so den Namen, wie der Charakter sich nennen soll, nennen will oder heißt sozusagen. Was er für Eigenschaften hat, also je nach System, also System kommen wir später noch, aber je nach Art des Pen-and-Paper-Rollenspiels gibt es dann halt so verschiedene Eigenschaften, wie ich gerade so gesagt habe, zum Beispiel Stärke, Charisma oder Intelligenz, aber dann auch solche Sachen wie Fingerfertigkeit, Geschicklichkeit, was gäbe es noch zum Beispiel, Intuition gibt es in manchen Systemen noch, und da kann man seinen Charakter dann darstellen. Also typischerweise macht man keinen Superheld sozusagen, dass man überall sehr gut ist, das macht dann nämlich keinen Spaß, wenn man dann einfach so durch die Welt durchrauschen kann und immer der Beste und der Stärkste ist und der Klügste, das will man in der Regel nicht so haben. Also man schaut, dass man einen Charakter erstellt, der schon viele Stärken und Schwächen hat oder so, dass es so im Mittel sich einigermaßen ausgleicht. Ja, genau, dann haben wir den Charakter. Dann gibt es aber nicht nur Eigenschaften, sondern der Charakter kann auch was. Zum Beispiel, also wir werden uns im Folgenden eher so mit Fantasy-Settings befassen. Da nehmen wir doch mal zum Beispiel im Fantasy-Setting ist es gang und gäbe, dass man vielleicht reiten kann oder so. Da gibt es Pferde, mit denen bewegt man sich fort. Und Reiten ist eben auch eine Fähigkeit, die Charaktere so haben. Und das kann man auch in Zahlen dann gießen sozusagen. Dann ein guter Reiter hat dann vielleicht wieder so 15 in Reiten und 5 wäre dann ein sehr schlechter Reiter oder so ähnlich. Genau, also zusammengefasst wäre es dann halt so, wir haben den Charakter und der wird durch einen Zettel mit vielen Werten drauf, die wir draufschreiben, charakterisiert. Das ist dann der vollständige Charakter. Und deshalb auch Pen and Paper und Rollenspiel der Name, weil man nur Pen, also Stift, Papier und Vorstellungsvermögen braucht. Ja, genau. Aber in allen Pen-and-Paper-Rollenspielen ist es jetzt nicht so, dass man auch machen kann, was man will. Also einerseits gibt es den Meister, der noch so die groben Strukturen und Umstände vorgibt. Aber die sind nicht so ganz greifbar in der Regel. Das ist, es geht noch ein bisschen detaillierter. Also auch als Charakter kann man nicht machen, was man will. Also man kann schon bis zu einem gewissen Grad. Aber da gibt es halt auch Einschränkungen. Und zwar, da kommen nämlich die Würfel ins Spiel. Also was wir noch brauchen dringend sind Würfel.
Okay.
Genau.
Also so ganz normale Würfel, wie ich sie aus Brettspielen kenne? Oder
zum Beispiel, Würfel? Also was du aus Brettspielen kannst, so wie Mensch ärgere dich nicht, ist dann der W6, nennt man den. Also W6 ist dann, der hat 6 Seiten sozusagen, 6 gleiche. Aber es gibt dann noch so ganz, ganz verrückte Würfel, wie zum Beispiel 20-seitige Würfel. Ja,
das ist relativ normal, aber egal.
Bitte?
Ich finde 20-seitige Würfel sind relativ normal.
Ja, für Rollenspieler schon, aber so außerhalb vom Rollenspiel sieht man die ja echt nicht so. Es gibt auch 100-seitige Würfel zum Beispiel. Also gibt relativ, also gibt ganz abgefahrene Würfel. Aber im Endeffekt will man eigentlich so platonische Körper haben. Also was heißt das, dass die halt die gleichen, dass die lauter gleichförmige Seiten haben sozusagen. Also beim W6 wären das halt Quadrate, beim W20 wären das so, wären das Fünfecke. Also ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Aber wahrscheinlich. Genau. Und die Würfel sagen dir halt, wie gut du irgendwas machst. Also du kannst zum Beispiel sagen, bleiben wir mal beim Beispiel im Reiten, du reitest so, dann hast du einen Wert jetzt von 15, dann bist du ein guter Reiter. Und dann im Rollenspiel steigst du zum Beispiel auf ein Pferd auf und reitest. Aber die Probe, ob das wirklich geht, das machst du dann mit dem Würfel. Also man sagt, dass du gegen deinen Reitwert würfelst. Und das bedeutet, dass du Also bleiben wir erstmal bei dem Beispiel. Wir nehmen W20 und du hast einen Wert von 15. Dann hast du es geschafft. Wenn du würfelst und unter dem Wert von 15 bist, dann hast du es geschafft. Dann bleibst du auf dem Pferd drauf und kannst reiten. Aber wenn du jetzt 16 bis 20 hast, dann hast du die Probe vergeigt. Und dann, je nachdem, passieren dann schlechte Sachen. Je nachdem, wie der Meister dann halt das ausspielen will. Der kann dann sagen, ja, du fliegst vom Pferd oder so. Oder du fliegst vom Pferd und brichst dann noch irgendwas. Oder noch schlimmere Sachen. Auf jeden Fall hast du es dann vergeigt. Das Ding ist halt, du kannst zwar ansagen, was du machen willst, aber ob es dann wirklich klappt im Rollenspiel, das entscheidet dann neben dem Meister eben auch der Würfel. Ja. Genau.
Ja, ich kenne irgendwie den Extremfall irgendwie über die Brücke gehen.
Ja, also es gibt auch gnädige Meister, die sagen, ja, du kannst über die Brücke gehen, das ist eine ganz normale Fähigkeit, kannst einfach rübergehen. Aber dann gibt es auch noch die strengen Meister, die sagen, nee, dann musst du doch eine Probe machen, ob du nicht doch irgendwie über das Geländer stolperst und dann ins Wasser fällst oder so. Je nachdem, wie der Meister so drauf ist. Also kann es ganz lustig werden.
Ja, wir hatten vorher ein bisschen besprochen, dass es ja auch noch so ganz ungewöhnliche Würfel gibt. Ich meine, platonische Körper sind relativ langweilig. Es gibt ja nur 5 davon. Und davon kann man höchstens einen 20-seitigen Würfel machen. 100-seitigen Würfel ist ja kein platonischer Körper mehr.
Ja, das stimmt.
Und dann kann man so zusammengesetzte Würfel bauen. Dann kann man auch so sehr lustige Sachen bauen, wie einen 3-seitigen Würfel, wie ich jetzt gerade gesehen habe.
Gibt es tatsächlich?
Es gibt es tatsächlich, das ist einfach nur ein Prisma.
Ein Prisma?
Ein dreiseitiges Prisma. Das kann nur auf den Seiten landen, wenn man es richtig baut.
Ah, ich verstehe. Ja, doch.
Bei Würfel gibt es da so ihre eigenen Gesetze, also. Ich habe jetzt mal da auch ein bisschen reingelesen. Also ein idealer Würfel heißt ja so, wenn du den Würfel in der Hälfte schneidest, das geht ja nicht bei jedem Würfel, dann sollte ja jede Seite in Summe gleich viel ergeben.
Ja.
Bei dem 6-seitigen Würfel geht das halt so, indem man dafür sorgt, dass irgendwie gegenüberliegende Seiten 7 ergeben.
Genau.
Genau. Eine andere Eigenschaft, die man gerne hätte, ist, dass jede Ecke in Summe gleich viel gibt. Das geht beim 6-seitigen Würfel nicht, aber so ein 20-seitiger Würfel kann das schon besser.
Jede Ecke gleich viel gibt, wie meinst du das?
Also alle Zahlen, die an einer Ecke dran liegen.
Ach so, verstehe.
Das funktioniert halt nicht für alle Würfel, also aber je ausgeglichener ein Würfel ist, umso besser ist es zum Würfeln.
Das stimmt.
Ich meine, man kann auch richtig, richtig, richtig gut würfeln. Oder man kann auch einfach irgendwie so einfach hinschmeißen. Das funktioniert, dann kommt der Würfel vielleicht nicht so gut hin.
Ja, je nach System gibt es dann halt auch noch verschiedene Arten von, man schafft die Probe, man schafft die Probe nicht. Zum Beispiel bei das schwarze Auge, kommen wir später auch noch, gibt es dann noch den Sonderfall, du schaffst eine Probe besonders gut, wenn du eine 1 würfelst und besonders schlecht, wenn du eine 20 würfelst. Mhm. Und dann, wenn du besonders gut würfelst, dann kann man das auch entsprechend ausspielen, dann kriegst du auch schöne Boni und so, dann beim Reiten, bleib mal bei dem Beispiel, dann reitest du so prächtig, du bist wie ein Kunstreiter zum Beispiel, oder beim W20, dann fällst du vom Pferd und das Pferd überreitet dich noch beim Weglaufen und läuft dann noch ganz weg oder so ähnlich.
Wenn du Glück hast, überlebst du.
Wenn du Glück hast, überlebst. Und naja, aber durch W20 sollte man, also durch Würfelwürfen werfen, sollte man nicht sterben, weil das macht man so oft und da kann es immer sein, dass man mal ein bisschen blöd wirft. Also, ich meine, also es empfiehlt sich nicht, dass man allein durch Würfelwürfe außerhalb vom Kampf sterben kann.
Ja. Okay. Ja, es ist ja nicht immer so, dass 1 und 20 so diese Belegungen haben. Ich habe ja ein anderes System gespielt. Da haben wir mit W10 gearbeitet und da ist halt 1 das Schlechteste, was du würfeln kannst. Also das kommt immer auf das System an. Man muss sich halt vorher einigen, was man spielt.
Genau. Also, ja, genau. Je nach System ist halt 20 gut oder schlecht. Ich habe jetzt eher von DSA gesprochen, wo 20 schlecht ist, 1 ist gut. Aber nehmen wir andere Systeme. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber zum Beispiel Dungeons & Dragons, das ist gerade andersrum. Da ist 1 dann gut und 20 schlecht oder halt, was du gerade gesagt hast. Also das interpretiert jedes System dann für sich auch anders.
Okay.
Ja. Genau. So, dann hätten wir dann Pen-and-Paper-Rollenspiele erstmal so charakterisiert. Kann man noch sagen, es gibt gutes und es gibt schlechtes Rollenspiel. das ist natürlich jetzt auch hoch subjektiv und man kann das definieren, wie man will. Deshalb, also Vorwarnung, da spreche ich jetzt extrem subjektiv. Was ich als schlechtes Rollenspiel bezeichne, ist einfach Powergaming sozusagen. Also ist ein Begriff, was ist Powergaming? Dass man möglichst effizienzbasiert das Spiel spielt. Man will seinen Charakter möglichst stark haben, nutzt jede Regel aus und bringt auch Wissen ein, das man als Charakter nicht haben kann. Kurze Anmerkung, man sollte nämlich zwischen Spielerwissen und zwischen Charakterwissen unterscheiden. Also als Spieler kann man vielleicht wissen, wie die ganze Geschichte ausgeht, aber der Charakter weiß es halt nicht, der weiß, hat halt die ganze Information nicht, wie der Typ, der den spielt. Und im Powergaming kann man das dann ausnutzen und seinen Charakter mehr auf Effizienz trimmen, mit Wissen, das er eigentlich gar nicht haben kann.
Also ein Beispiel, das ich dir jetzt nennen kann, ist, man spielt ja nicht alleine gegen den Meister, sondern man hat irgendwie so eine Gruppe, 4, 5 Leute, wenn nicht sogar mehr. Und es kann passieren, dass aus unter Umständen sich die Gruppe trennt. Und dann kann die Gruppe 1 und die Gruppe 2 nicht wissen, was die anderen getan haben.
Ja, häufige Situation, tatsächlich.
Genau. Das ist zum Beispiel etwas, was wichtig ist. Also da muss man sich in einem mittelalterlichen Szenario muss man sich jetzt unbedingt treffen. In einem modernen Szenario ist es dann immer so, okay, wir haben Handys, wir rufen mal an.
Ja, im Mittelalter gibt es halt keine Handys. Gibt es vielleicht höchstens einen Magier. Ich meine, in jeder Teilgruppe kann ich irgendeinen Magier haben, die vielleicht kommunizieren.
Im schlimmsten Fall bringen sie dich dadurch um, wenn sie nicht kommunizieren. Oh je.
Naja, das ist... Aber meistens siegt auch die Bequemlichkeit, muss man sagen, dass man nicht immer noch sagt, ja, wir treffen uns und diskutieren dann und dann machen wir oder so. Ja. Ja gut, also das ist schlechtes Rollenspiel nach meiner Überzeugung. Und dann gibt's halt noch das gute Rollenspiel, was ich halt stark subjektiv als gut bezeichne. Das echte Rollenspiel, wenn man halt seinen Charakter mit keinem weiteren Wissen ausspielt und ihn so spielt, wie sein Charakter handeln würde. Nicht effizienzbasiert, nicht, dass er irgendwie noch jeden Punkt in Stärke oder was auch immer kriegt oder noch das bessere Schwert, sondern wie sich fragt, wie sein Charakter mit den gegebenen Umständen, mit den gegebenen Handlungsspielräumen, also wie er damit interagieren würde. Das würde ich so stark subjektiv als gutes Rollenspiel bezeichnen. Oder wie siehst du das?
Ich habe nicht so viel Rollenspiel gespielt. Ich bin da so ein bisschen raus aus dem Thema. Ich finde, es gehört dazu, halt zu sagen, okay, ich kann halt nicht alles, nicht Spielerwissen, Charakterwissen ist tatsächlich zu trennen, weil sonst macht das keinen Spaß.
Ja, das stimmt.
Also, ich spiele jetzt nicht unbedingt Pen and Paper Rollenspiel, sondern ein anderes Rollenspiel, online in einem anderen Spiel. Und da ist es zum Teil echt lustig, wenn man halt einfach weiß, voneinander, wie viele Sachen weiß, aber der Charakter weiß es ja nicht und es passieren sehr lustige Dinge dabei.
Ja. Ja. Gut, ich denke, das war's erstmal zu Rollenspiel und Pen and Paper. Mhm. Ich denke, wir haben jetzt verstanden, was Rollenspiel ist und was Pen and Paper so ungefähr ist. Aber dann stehen ja halt immer noch ganze Welten vor uns offen, sozusagen, die wir noch füllen müssen. Ja.
Ich würde jetzt noch mal ein bisschen Musik spielen, dann können wir danach über Welten reden.
Genau.
Wie gesagt, wir sind live im Radio. Ihr könnt uns gerne anrufen oder im Chat schreiben. Die Telefonnummer ist nochmal 0731 938 6299 und der IRC-Channel ist Raute Def Radio auf dem Server irc.in-ulm.de oder wie gesagt in Twitter @dev_radio. Als nächstes spiele einfach irgendwas, ich suche nachher raus, wie es er ist.
Ja.
Willkommen zurück bei Dev Radio, Folge Nummer 339, heute am 28. Mai. Ich wollte April sagen.
Ja, ist schon ein bisschen weiter in der Zeit.
wir sind live im Studio, telefonisch erreichbar 0731 938 6299. als auch im Chat irc.in-ulm.de im Channel Raute Dev Radio. Wie Jens angemerkt hat, wir haben tatsächlich ein Web-IRC. Ich habe die URL nicht im Kopf, aber man kann sie auf unserer Homepage angucken. Wir haben, das ist verlinkt. Unsere Homepage ist devradio.de bzw. ulm.ccc.de/dev/radio. Wir waren bei Pen and Paper Rollenspielen. Wir hatten gerade eben so das Grundlegendste erwähnt, was man so braucht für Rollenspiele.
Genau, Stift, Papier und Vorstellungsvermögen. Wir hatten gesagt, was Rollenspiel ist und was Pen and Paper Rollenspiel ist. Aber es war halt noch eine große Leere, die wir jetzt füllen wollten. Also es gibt noch viele Dinge zu sagen. Ja.
Mhm. Ja, wie füllt man die am besten?
Ich denke, wir schauen uns jetzt mal ein spezifisches System an. Okay. Also wir gehen mal ein bisschen mehr ins Detail. Jetzt haben wir erst Rollenspiel, dann Pen and Paper, aber schauen wir uns mal so ein paar Systeme an. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass es eher um Fantasy geht, Fantasy, Pen and Paper, Rollenspiele. Daneben gibt es aber noch viele andere. Also neben Fantasy gibt es zum Beispiel dann noch das Genre Science-Fiction-Rollenspiele oder Horror-Rollenspiele. Steampunk-Rollenspiele, Cyberpunk-Rollenspiele, meinetwegen dann auch noch so eine Art Verschränkung von allen, also halt so alternative Realitäten. Ich muss auch sagen, für die meisten weiß ich jetzt, habe ich jetzt gar kein Beispiel zur Hand, aber wir wollen jetzt erstmal bei Fantasy-Rollenspielen bleiben. Und darauf wollen wir uns beschränken. Also Fantasy ist halt in der Regel so eine Art Mittelalter, in denen es dann halt auch noch so Magie gibt und Götter und so Kram. Aber da gibt es auch so ein paar Beispiele. Also so das weltweit bekannteste Beispiel für Fantasy-Rollenspiele ist Dungeons and Dragons. Das ist auch das allererste, das veröffentlicht wurde. Und zwar von Gary Gygax hieß der Mann, der es veröffentlicht hat. Und zwar 1974. Das ist das älteste System weltweit, soweit ich weiß. Kennt man, würde ich sagen, also jedenfalls kenne ich, so die Szenarien Forgotten Realms oder Pathfinder. Bei Dungeons and Dragons ist das erstmal ein System, das man für viele Sachen nutzen kann, und dass es Fantasy-lastig wird, kann man dann so mit Forgotten Realms oder Pathfinder nehmen. Forgotten Realms könnte man vielleicht daher kennen, dass viele PC-Rollenspiele, also für den Computer oder teilweise auch für die Konsolen, das Szenario verwendet haben. Also vielleicht ist ja manchen Leuten Baldur's Gate oder Icewind Dale Name, also das sind großartige Computerrollenspiele, Dungeons and Dragons mit dem Szenario Forgotten Realms machen. Gut, das wäre ein Beispiel für Dungeons and Dragons, aber 10 Jahre später, 1984, nach der Veröffentlichung von dem, kam dann das System raus, das uns heute stark interessiert. Und zwar das Schwarze Auge. Das ist in Deutschland erschienen. Also vielleicht noch als Anmerkung, Dungeons and Dragons ist ein amerikanisches System. Also US-amerikanisch. DSA ist ein deutsches System. Das gibt's heute aktuell in der 5. Version. Also wie gesagt, 1984 kam die erste Version. Also das hat schon auch einige Jahre auf dem Buckel. Also das Schwarze Auge ist das System, das uns heute interessiert. Und darauf werden wir also ein bisschen eingehen. Wie charakterisiert sich so das Schwarze Auge? Möchte ich dich mal fragen, kennst du das Schwarze Auge?
Ich kenne es eigentlich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist irgendwie, man kann zum Teil alles würfeln.
Ja, das ist wahr. Also alles stimmt auch fast. Also es gibt sehr viele Regeln. Also das Schwarze Auge ist ein deutsches System, ist ein sehr regellastiges System deshalb. Und es gibt Regeln für sehr viele Sachen. Es gibt ein ausuferndes Regelwerk mit vielen Regeln. Aber um ein bisschen noch zur Verteidigung zu DSA zu sagen, viele Regeln sind optional. Also man kann die auch ein bisschen entschlacken und viele Gruppen, also viele Leute, die sich zusammenfinden, das ist dann eine Gruppe, spielen das auch nicht mit allen Regeln. Also was ich hier heute mitgebracht habe sogar, ist so, dass so das Einsteiger-Regelwerk von Das Schwarze Auge 4, das umfasst alles in allem so 300 Seiten. Ja, das mag viel klingen, man muss das nicht alles durchlesen.
Das ist kurz.
Das ist kurz, in der Tat. Ich habe auch das Grundregelwerk von DSA 5, das relativ neu ist. Das ist umfasst ungefähr 400 Seiten, aber da ist dann auch alles drin, um loszulegen. Es gibt noch viel Zusatzliteratur, viel detaillierte Regeln. Es gibt sehr viele Regeln. Wenn man möchte, kann man so ziemlich alles, für alles eine Regel finden. Ja, aber lasst euch nicht abschrecken. Man kann auch ohne viel Regelkenntnis das spielen. Im Prinzip muss der Meister nur die ganzen Regeln können. Als Spieler ist man relativ frei. Man muss nicht so viel Vorkenntnisse bringen. Der Meister hat dann die Aufgabe sozusagen, dass er das alles konsistent macht. Was die Spieler so sagen und machen und würfeln, muss der Meister dann konsistent mit der sie umgebenden Welt irgendwie vereinigen und unter einen Hut bringen. Deshalb lasst euch nicht abschrecken. Der Meister hat Arbeit, als Spieler hat man in der Regel nicht so viel Arbeit.
Ja, ganz am Anfang, sein Charakter bauen.
Genau.
Wobei, man kann ihn auch einfach auswürfeln.
Ja, auch das Charakter bauen kann einem abgenommen werden. Das kann auch sehr lange dauern, muss man sagen, wenn man das regelgetreu macht. Es gibt aber Hilfen, es gibt Software, die das relativ einfach macht. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt auch viele Leute abgeschreckt durch diese Regelwut hier. Aber das lasst euch nicht beirren, das muss alles nur der Meister können. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch ohne Regelkenntnisse einsteigen. Genau. Aber vielleicht bleiben wir doch bei dem Punkt und diskutieren erstmal, was man denn braucht, also wenn man das Schwarze Auge spielen will, was man da mitbringen muss. Also Regelkenntnisse erstmal nicht. Man muss grundsätzlich Interesse an Fantasy haben. Also wenn man so mit dem Szenario was anfangen kann, so also Mittelalter, europäisches Mittelalter, sagen wir mal so, mit Drachen, mit Göttern, mit Magie wirken und so weiter, wie man sich halt so klassische Fantasy vorstellt, das ist mir bei DSA sehr gut bedient. Ja. Das Schwarze Auge versteht sich auch als erwachsenes Rollenspiel in gewisser Weise, also in Anführungszeichen. Das heißt, dass es konsistent ist, dass es auch realistisch ist, wo man mit dem Begriff auch ein bisschen aufpassen muss, Realismus. Also was meine ich damit? Dass es halt selbst konsistent ist, logisch ist, also von den ausgehenden Prämissen, von den Regeln, dass man halt da logisch, dass die Regeln logisch miteinander verknüpft sind. Aber mit Erwachsenen, das heißt letzten Endes auch nichts anderes, als dass Erwachsene das auch gern spielen können. Also, genau. Vielleicht charakterisieren wir aber mal die Fantasy von Das Schwarze Auge ein bisschen mehr. Also es ist Fantasy, aber da gibt es ja auch so ein bisschen Abstufungen. Ich führe mal die Begriffe High Fantasy und Low Fantasy ein. Okay. Kennst du die Begriffe?
High Fantasy ist doch immer dieses Tolkien'sche Fantasy-Setting.
Genau, da verschiedene Fantasy-Rassen leben Hand in Hand nebeneinander und Drachen fliegen dann noch und in jeder kleinen Dorfschaft gibt es einen Schmied, der magische Waffen herstellen kann und Drachen und Elfen reichen sich die Hand und so ähnlich. Das ist dann High Fantasy.
Ja, es gibt immer Elfen, es gibt immer Orks, es gibt immer Menschen, es gibt immer Zwerge.
Genau, und ganz schön dann auch noch die Dunkelelfen, die dann auch überall noch irgendwo in den Schatten der Tavernen rumlungern und so ähnlich. Also Tolkien'sche Fantasy ist High Fantasy, das stimmt. Also das ist also die klassische Fantasy, wie man sie so kennt. Da gibt's halt alles und es ist alles sehr häufig. Dungeons and Dragons wäre zum Beispiel ein typisches Beispiel von High Fantasy Rollenspiel. Aber nehmen wir mal das Schwarze Auge. Das ist ein bisschen komplizierter. Da ist das schwarze Auge auch nicht ganz konsistent, muss man sagen. Also da gibt's Elemente von High Fantasy und Low Fantasy. Aber wenn ich von realistischem Fantasy oder realistischem Rollenspiel spreche, dann spiele ich auf den Low Fantasy Bereich von das schwarze Auge an. Was bedeutet das? Also Low Fantasy, aus dem Namen kann man das schon ableiten, dass es halt wenig Fantasy ist. Das heißt, das schwarze Auge ist erstmal europäisches Mittelalter, so wie es war. Natürlich ein bisschen idealisiert, ganz klar. Also nicht wie es war, sondern wie man sich so halt idealisiert vorstellt. Aber mit wenig Magie. Also es ist so, dass Zauberer und Magier nicht an jeder Ecke rumlaufen, sondern das sind schon wirklich selten. Die Fantasy-Elemente sind selten und gut in die Welt integriert. Das ist Low-Fantasy und das so zeichnet das schwarze Auge auch so ein bisschen aus. Also magische Artefakte kann man nicht einfach irgendwie auf dem Marktplatz erstehen oder sowas, sondern wenn es sie überhaupt gibt, dann werden sie entweder gut bewacht oder sind so verschollen, dass man sie so gut wie nie findet. Aber das schwarze Auge hat eben auch High-Fantasy-Elemente, insbesondere jetzt in der neuesten Version gibt es halt auch die sogenannten Schattenlande. Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil das würde auch ein bisschen in der Geschichte wegnehmen. Aber wenn halt im Sinne von DSA guter Staat und böser Staat so Seite an Seite nebeneinander existieren, nehmen wir bei Tolkien zum Beispiel halt Mordor, also so die Stadt, der Staat des bösen, wie sagt man, was ist Sauron, halt ein böser Diktator mehr oder weniger, böser magischer Diktator, neben den guten Menschenkönigreichen, wenn es so nebeneinander existiert, ist es halt schon sehr High Fantasy und das gibt's bei Das schwarze Auge eben auch. Also es ist schwierig, das schwarze Auge ist beides erstmal. Gut, aber das war jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr schon reingesprungen. Also man kann Rollenspiel auch mit das schwarze Auge machen, da kann man sich auch seinen Charakter erstellen. Und da gibt es eben auch die typischen Rassen, also es gibt die Menschen, es gibt die Zwerge, es gibt die Elfen. Zwerge und Elfen sind nicht so häufig, typischerweise wird man eben in der Welt eben einem Menschen über den Weg laufen, mehreren. Also fangen wir vielleicht mal so an, wie kann man denn vorgehen, um DSA zu spielen? Grundsätzlich braucht man erstmal ein paar andere Leute, die das Hobby oder teilen, Interesse an Fantasy haben. Man kann sich zusammenfinden. So nach meinem Empfinden ist die optimale Zahl 5 Leute, also 4 Spieler und ein Meister. Der Meister sollte die Regeln schon mal gesehen haben und die Spieler können sich dann ihre Charaktere bauen. Der Meister schaut sich dann an, was die Spieler so für Charaktere gebaut haben. Es gibt natürlich auch so die Archetypen. Also die Spieler können zum Beispiel ja ein Magier bauen, ein Krieger, kann auch sein, also ein elfischer Bogenschütze, so als Archetyp gibt es auch noch, und einen Zwergenkrieger. Das sind so die 4, vielleicht die finden sich dann so zusammen. Und wenn der Meister sagt, ja, die passen ganz gut in die Welt, die haben auch eine gute Hintergrundgeschichte und es ist auch logisch, warum sie sich treffen und zusammen auf Abenteuerreise gehen, dann kann es eigentlich auch starten. Dann sucht man sich einen Anfangsort aus in der Welt von DSA, also genauer Aventurien, so heißt der Kontinent, in dem das schwarze Auge spielt. Kurze Anmerkung, der ganze Planet, auf dem DSA spielt, heißt Diere. Das ist einfach ein Anagramm aus Erde, also Buchstaben vertauscht. Gut, aber wenn die dann einen Startpunkt gefunden haben, zum Beispiel, also so das typischste Land auf dem Kontinent ist dann das Mittelreich, also wo halt so das klassische europäische Mittelalter mit Magie halt aufzufinden ist. Wenn man da einen schönen Startpunkt hat, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Dann treffen die 4 Personen sich und man muss natürlich auch sich überlegen, wie es denn dazu kommt, dass sie sich treffen. Weil wenn man einfach sagt, ja, die treffen sich, um Gold zu erbeuten oder so, ja, das oder Abenteuer zu erleben, also das wäre halt die Intention, mit der Spieler rangehen, sie wollen halt spielen und dann sagen, die Charaktere treffen sich halt, weil sie auch irgendwas erleben wollen. Ist zwar möglich, aber es sollte halt doch eher ein bisschen mit, also ein bisschen logischer erscheinen, also warum sie sich treffen. Es ist halt nicht so gewöhnlich, zum Beispiel, dass sich irgendwie ein menschlicher Magier und ein elfischer Bogenschütze einfach so treffen und zusammen auf Abenteuerreise geht. Da muss halt schon irgendwie so eine Hintergrundgeschichte entstehen, meinetwegen irgendwie der elfische Bogenschütze sucht dringend, der wurde von seinem Volk in dem Wald ausgesandt, um Verbündete zu holen, weil irgendeine alte Gefahr sich anbahnt, und findet dann in einem menschlichen Magier eben eine wichtige Verbündete. Also so von der Art sollte dann so die Hintergrundgeschichte sein. Und dann findet man sich auch zusammen, und wenn man dann schon ein bisschen gespielt hat und die Gruppe sich eingespielt hat, dann kann es auch sein, dass der Elf sich dann entscheidet, ja, mit dir war es doch ganz gut, um in der Welt umherzuziehen, das macht sich das dann ein bisschen länger oder so, und dann hat man schon seine feste Gruppe sozusagen, mit der man auf Abenteuerreise gehen kann in Aventurien. Ja.
Ja. Charaktere fallen nicht einfach so vom Himmel.
Ja, das ist wahr. Jeder Charakter hat eine Geschichte und wo er herkommt, wo er hin will. Und der meiste muss es halt sinnvoll in die Welt bringen. Also meistens bleibt die ganze Arbeit eigentlich beim Meister hängen. Der muss es dann irgendwie konsistent hinbekommen. Ja.
Okay, ich würde noch mal ein bisschen Musik spielen.
Machen wir das.
Was wollen wir nach der Musik? Über was wollen wir nach der Musik reden?
Wir könnten noch mal ein kleines Spielbeispiel geben.
Ah, okay.
Wunderbar. Und ist es dafür schon zu früh? Ich denke, ein kleines Spielbeispiel können wir geben, und dann schauen wir uns DSA noch mal ein bisschen detaillierter an.
Okay. Dann spiele ich jetzt Unknown World von Asanuma Shintaro. Dann muss ich das hier anmachen und dann. Willkommen zurück bei Dev Radio, Folge 339. Es geht heute um Pen and Paper. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau. Wir sind live im Studio, wir sind erreichbar telefonisch unter 0731 9386299 oder auch im IRC-Chat auf dem Server irc.in-ulm.de im Channel Dev Radio. Und auch per Twitter, @dev_radio. Habe ich schon gesagt, was das Thema ist?
Hast du, glaube ich. Pen and Paper Rollenspiel, genau.
genau. wir wollten jetzt ein kleines Beispiel durchspielen.
Ja, ich denke, wir können uns in der Tat mal anschauen, wie so eine Spielsituation eigentlich aussieht. Dann kann man sich vielleicht am besten was unter Rollenspiel vorstellen, insbesondere Pen and Paper Rollenspiel. Also wir haben schon erklärt, was Rollenspiel ist, was Pen and Paper Rollenspiel ist, sind dann weitergegangen zu Fantasy und da noch weiter zu Das Schwarze Auge. Genau, und wir haben schon so ungefähr gesagt, wie das so abläuft. Aber jetzt machen wir doch mal so eine kleine Spielsituation, was da so passiert. Das haben sich so irgendwie so, sagen wir mal, 5 Spieler, also 5 Leute zusammengefunden, und die wollen jetzt Pen and Paper genauer Das Schwarze Auge spielen. Wie geht das jetzt weiter? Sagen wir mal, der eine hat sich jetzt einen menschlichen Magier gebaut, der zweite einen menschlichen Dieb, dann fehlt noch der zwergische Kämpfer und der elfische Waldläufer. Dann haben wir so das Klischee-Quartett der Fantasy vollkommen. Aber das ist gar nicht schlecht, denke ich, weil das sind so 4 Archetypen, die es immer mal in vielen Fantasy-Settings so gibt. Ja, also wie finden die sich? Ist vielleicht ein bisschen komplizierter, wie man Zwerg, Elf und Mensch in DSA zusammenkriegt. Aber sagen wir mal, die haben sich schon gefunden. Sagen wir mal, die haben schon vielleicht 1-2 Abenteuer erlebt oder so. Und jetzt kommen sie in eine Taverne an haben da jetzt einen Auftrag erhalten. Also normale Taverne in der in, sagen wir mal, irgendwo im Mittelreich, ländliche Gegend, da gehen sie rein und trinken dann und essen mal erstmal was. Und die Taverne sieht aus, wie man sich so ein mittelalterliches Wirtshaus vorstellt. Also prinzipiell halt sauberer, weil es also idealisiertes Mittelalter ist. Und am schwarzen Brett der Taverne sehen sie dann auch, dass da ein Aushang ist, dass irgendwas gesucht wird oder so. Und zwar sehen sie im nächsten Dorf, wenn sie an der Handelsstraße jetzt weitergehen, sehen sie irgendwie so ein lukratives Angebot. Also gehen sie los, denken sich, sie gehen die Landesstraße entlang, müssen aber schon so einen Tagesmarsch aus sich nehmen. Also versorgen sie sich in der Taverne mal doch ein bisschen mit Speise und Trank und machen sich auf. Also lange Fußmärsche sind in Aventurien an der Tagesordnung. Pferde sind teuer, Kutschen sind irrsinnig teuer, also muss man halt auf Schusters Rappen sich fortbewegen. Also brechen die sofort auf. Es ist noch früher, also sagen wir später Vormittag, das können sie heute noch schaffen. Genau. Also gehen die so lang. Der Meister hat bis jetzt auch nicht so richtig interagiert. Also in dem Beispiel wäre die Rolle des Meisters, dass er halt die Preise gibt für den Proviant, den sie sich gekauft haben, oder für das Bier oder für die Suppe, die sie da gerade gegessen und getrunken haben, wird der Meister dann auch so Kosten vorgeben. DSA wird natürlich mit Gold bezahlt und Silber und Kupfer, glaube ich. Kupfer bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sonst haben die vier Spieler erstmal nichts gemacht, was sonderlich Talentproben so braucht. Aber als sie so die Hälfte der Strecke hinter sich gelegt zurückgelegt haben, sehen sie, also es gibt auf der Straße gerade niemanden, also wenn sie hinter sich oder vor sich schauen, ist auf jeden Fall niemand zu sehen. Nur eine Person, eine Person tatsächlich gibt es da, die ihr Neugier erweckt hat. Und zwar allem Anschein nach könnte da vielleicht ein Händler sein, der irgendwie mit seiner Kutsche gerade stehen geblieben ist. Die Kutsche könnte irgendwie Rad gebrochen sein und der Kutscher kommt nicht weiter. Und da kommen dann jetzt wirklich die interessanten Seiten des Rollenspiels. Nämlich, wie gehen die Leute davor? Da haben wir eine Meisterperson, den Kutscher und die Spielerpersonen, die dann aufeinandertreffen. Und jetzt können sie auf verschiedene Weise jetzt interagieren. Die wohlgesonnenen und rechtschaffeneren Charaktere der Gruppe, also vielleicht der Magier und der Zwergenkämpfer, würden die Hilfe anbieten, dass irgendwie die Kutsche vielleicht richten oder sowas. Aber wir haben auch einen menschlichen Dieb. Der könnte jetzt zum Beispiel seine Diebesprobe machen. Und könnt ihr mal schauen, was der Händler so in seinem Wagen, sag mal keine Kutsche, sag mal Wagen, so hat. Während jetzt zum Beispiel der menschliche Magier seine Hilfe anbietet, schleicht sich der Dieb und führt seine Diebeskunst aus, um ein bisschen Geld zu kriegen. Jetzt, das ist jetzt aktiv, da haben wir dann, wo der Meister ein paar Mal einschreitet, der verlangt jetzt zum Beispiel vom Dieb eine Schleichenprobe. Der Dieb hat jetzt einen gewissen Wert auf Schleichen und einen gewissen Wert auch auf Diebstahl. Und das muss der Spieler des Diebes dann würfeln, sozusagen. Genau. Es gibt auch soziale Talente bei DSA, also wenn der Krieger mit dem Händler redet, kann man schon mal ein soziales Talent, irgendwie Etikette oder so, vorbringen, dass das Gespräch vielleicht besser läuft oder schlechter läuft. Vielleicht lässt der Händler dann im Gegenzug, dass die Gruppe seinen Wagen richtet, ein bisschen mehr Geld springen als sonst. Also genau, also da sind die Spieler dann jetzt gefragt, also wie es weitergeht, da haben die Spieler prinzipiell völlige Freiheit. Ob sie jetzt den ausrauben oder ob sie jetzt ihm helfen, vielleicht hat der Elf ja auch noch eine dritte Option oder so, der interessiert es gar nicht. Die Elfen sind in Aventurien allgemeiner, das schwarze Auge eh ziemlich weltfremd und würden vielleicht einfach in den Wald laufen und da Kräuter pflücken oder sowas. Also als Spieler hat man hier halt prinzipiell volle Freiheit, was man machen kann. Was dem Meister natürlich schwer zusetzt, weil vielleicht hat er sich gedacht, dass dadurch ein cooles Abenteuer anfängt, aber die Spieler können natürlich auch machen, gerade das, was er nicht will, aber da kann er halt leider nichts machen. Da muss er improvisieren und sich anpassen.
Ja.
Ja, so läuft das.
Ja, so läuft das. So. Verdammt, jetzt haben sie das Abenteuer nicht ausgelöst. Was mache ich jetzt?
Ja, hab ich so viel vorbereitet. Jetzt machen sie was anderes. Kann ich alles beiseite schieben und was Neues ausdenken. Aber das ist gar nicht so schlimm, wie es klingt. Das macht auch Spaß für den Meister, wenn man ein bisschen improvisieren kann.
Und dann fiel ein Klavier vom Himmel.
Ja, das kann auch passieren, wenn der Meister das möchte. Ein Klavier, sagen wir mal ein Cembalo vielleicht in Aventurien. Ja. Gut, das war so ein kleines Spielbeispiel, das vielleicht das also Rollenspiel ganz gut widerspiegelt. Aber vielleicht erzähl mal noch ein bisschen mehr zu das schwarze Auge, also wie die Welt so beschaffen ist. Ich meine, viele Leute kennen vielleicht so die Tolkien-Fantasy, so mit ist relativ ähnlich. Also Fantasy gleicht der anderen schon ein bisschen. Also, dass es so die verschiedenen Rassen gibt, halt Menschen, Zwerge, Orks, Elfen ja, und so.
Das ist das, was ich an High Fantasy so schlecht finde. Es ist immer das Gleiche. Es sind immer, du hast immer die gleichen Sachen.
Ja, und jedes Fantasy, das, was sich auf sich hält, macht dann noch mindestens eine obskure Rasse. Oder sowas. Das schwarze Auge kommen dann Echsenmenschen zum Beispiel noch rein. Andere Fantasy mag dann irgendwelche Katzenmenschen noch haben. Also es gibt mindestens dann noch eine Rasse, die exklusiv ist. Ja, aber so Menschen, Orks, Zwerge, Elfen, das sind so die Klassiker, würde ich sagen, in den meisten Rollenspielen, in den meisten Fantasy. Genau, die gibt es auch in das schwarze Auge, wobei Menschen halt überpräsent sind. Also man wird eher Menschen antreffen, also gerade im Mittelreich. Also wenn man das Mittelreich so ansiedelt, das ist genau, wie der Name schon sagt, in der Mitte von Aventurien. Aber vielleicht schauen wir uns mal so den anderen Kontinent an und was es da noch so, was Aventurien und das schwarze Auge noch so bieten an Geografie und Soziografie in gewisser Weise. Nördlich gibt es noch ein ganz großes Stück, das dann irgendwann im Eis mündet. Südlich gibt es dann Wüste und noch weiter südlich gibt es so eine Art Tropen. So ganz, ganz grob zusammengefasst, das ist vielleicht ein bisschen übervereinfacht. Im Westen gibt es dann auch noch so Wikingerstämme und so Kram. Und im Osten gibt es, wenn wir am aktuellen Stand sind, dann ja, so Pestländer im Endeffekt, verwunschene Landschaften, wo sich kein rechtschaffener Aventurier reinwagt. Genau, also wenn man das übersimplifizieren will, dann könnte man das so zusammenfassen.
Meintest du jetzt rechtschaffend im normalen Sinne oder meintest du jetzt rechtschaffend im Rollenspieler-Sinne?
Im aventurischen Sinne, im Charakter-Sinne.
Das sollten wir nämlich vielleicht auch erklären.
Wie meinst du das?
Rechtschaffend, was Rechtschaffend heißt und was es noch anderes gibt.
Ach so, meinst du ein Gesinnungssystem jetzt?
Ja, genau.
Das gibt's in das schwarze Auge tatsächlich nicht. Du meinst es nämlich gerade Dungeons and Dragons. Ah, okay. Also ich meine Rechtschaffen einfach so im normalen Sinn, jemand, der sich an die Regeln hält. Okay. Es gibt noch Rollenspiele, wie zum Beispiel Dungeons and Dragons. Das ist eigentlich exklusiv in Dungeons and Dragons. Das gibt's, glaube ich, nirgendwo anders mit dem Gesinnungssystem. Weil die lösen das nämlich so, also wie ihr Charakter auf die Umwelt reagiert, dass es halt so eine Matrix gibt mit 9 Einträgen. Also was war das? Ich glaube, es gibt die Rechtschaffen, neutral und gut in der moralischen und dann gibt es in der gesellschaftlichen noch, nee, das verwechsel ich gerade, in der gesellschaftlichen gibt es Rechtschaffen, neutral und chaotisch.
Genau.
In der moralischen gibt es gut, neutral und böse. Und da gibt es dann alle möglichen Kombinationen. Also von Rechtschaffen gut, Rechtschaffen neutral. Nein, habe ich wieder durcheinander gebracht. Rechtschaffen gut, neutral gut. Chaotisch gut, Rechtschaffen neutral, absolut neutral, chaotisch neutral. Rechtschaffen böse, neutral böse und chaotisch böse. Das wäre so die Wertematrix, Gesellschaftsmatrix in gewisser Weise von Dungeons and Dragons. Weil da ist das schwarze Auge, hat man sich gedacht, ja, ich das schränkt so sehr ein, mein Charakter hat doch nicht nur irgendwie, kann nicht nur so sein oder so, kann nicht nur rechtschaffen gut sein. Auch die rechtschaffen Guten machen manchmal blöde Sachen oder so, was ihrem Wertsystem entgegensteht oder ist er nicht automatisch gleich böse oder so. Deshalb hat man gesagt, das macht man nicht in das schwarze Auge, sondern das macht man halt ein bisschen feingliedriger. Also man schafft es ganz ab und der Charakter ist halt, das spielt man halt aus, wie er ist. Und wenn er gut ist, dann hat er eben auch Schattenseiten. Also kein Charakter ist ganz gut oder ganz böse. Das ist immer ein Grau-Grau mit Dunkelgrau und Hellgrau und so weiter. Wie es halt auch in der Realität ist. Ja.
Ja, D&D, das System ist total echt lustig.
Ja, aber ich muss sagen, ich mag das eigentlich auch ganz, ganz gern manchmal, also das Gesinnungssystem, weil das halt auch schön einfach ist. Und, naja, bei Schwarze Auge hat man halt mehr Freiheit im gesellschaftlichen und moralischen, aber grundsätzlich sagt man halt, jeder Charakter ist grau-grau. Ja. Und auch der gute, rechtschaffene Bürger, was weiß ich, hat manchmal einen schlechten Tag oder so. Ja. Genau.
Okay.
Wo waren wir? Ach genau, also Aventurien. Es gibt halt Anlehnung an die richtige Welt auf verschiedene Kulturkreise. Das erwähne ich nochmal, das Mittelreich mit dem typischen europäischen Mittelalter mit Magie und Drachen und so. Kann man sich ganz gut vorstellen. Aber dann gibt es auch noch so das sogenannte Horasreich oder die lieblichen Lande. Also je nachdem, wann man spielt. Das könnte jetzt ein bisschen was über die Geschichte verraten, aber nicht allzu viel. Aber nennen wir das mal Horasreich. Das ist so eine Art, ja, so eine Mischung aus Italien und Frankreich der Renaissance. Also wenn man sich ein Bild vor Augen malen will, mit Degen, Fechtern, mit einem absolutistischen Kaiser, mit einer aufstrebenden Bürgerschicht, die gern selber politische Macht hätte, mit Geheimbünden, also so eine Art Freimaurer, nur halt im aventurischen Sinne, und eher Kultur und Technik liebenden und fortschrittlichen Bürgern, was halt auch zu Spannungen im Mittelreich führt, was halt eher noch so im Hochmittelalter irdisch gesehen sich befindet. Dann gibt es aber auch noch rückständigere, so also Nostria und Andergast zum Beispiel, das sind so, dann so ziemlich rückständige, im tiefsten Frühmittelalter verharrende Gesellschaftssysteme mit Lehnsherrschaft und so weiter, und wo der Ritterstand noch sehr viel Macht hat. Da gibt es auch noch so mit dem Torvalreich, also Torval heißt es halt, gibt es dann noch so Wikinger, die sehr freiheitsliebend sind und sich auf Schiffen auf hoher See eher fortbewegen, auf ihren Drachenschiffen und gerne mal irgendwelche Städte angreifen und ausrauben. Dann gibt es auch mit dem Tulamidenland noch so eine Art Reich des 1001 Nacht, also so ein bisschen arabisch, orientalisch, und freie Städte und genau. Gibt auch noch so eine Art so Indien, also Mischung aus alten Indien und mittelalterlichem Arabien, das wäre dann Aranien das schwarze Auge. Genau. Also es gibt eine ganze Bandbreite an Kulturen, die man auch spielen kann. Und mit Menschen aus dieser Kultur. Aber neben den ganzen menschlichen Kulturen gibt es eben auch noch Kulturen anderer Rassen. Also zum Beispiel die Orks. Gibt's auch, die sind eher im Norden. Gibt so das Orkland, das sogenannte, wo die Orks ihr Unwesen treiben. Aber das sind eben auch kulturschaffende, zivilisierte Wesen, die halt eine andere Sicht auf die Welt haben wie die Menschen und aber von den Menschen natürlich als böse wahrgenommen werden. Andersrum geht es natürlich auch so. Genau. Dann gibt's noch die Elfen. Also die sind ziemlich weltabgewandt. ja, also sie entsprechen im Prinzip schon dem Fantasy-Klischee, dass so die Elfen eher weltabgewandt, kulturfern sind, ein bisschen naiv auch noch so im Einklang mit der Natur, mit den Wäldern oder Steppen, je nachdem sind. Es gibt nämlich Waldelfen und Steppenelfen und Firnelfen und die vierte kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall gibt es für jeden Naturart so eine angepasste Elfen dafür. Zwerge gibt es auch. Sind auch relativ klischeehaft, muss man sagen, nach Tolkien-Standards mit ihren Bingen und Minen, also tief unter der Erde schürfen die Erz und schmelzen dieses dann zu relativ hochwertigen Schmiedeerzeugnissen. Sie mögen Bier und kämpfen mögen sie auch ganz gern und klassischerweise ist ein Zwerg ein Kämpfer mit einer guten, starken Axt. Ja, damit hätten wir dann so das Grobe zusammen. Es gibt noch Feinheiten, aber ich denke, so weit müssen wir dann nicht mehr gehen. Oder also wie gesagt, die Echsenmenschen. Aber das ist halt so eine Besonderheit, die auch tief sehr mit der Hintergrundgeschichte verwoben ist. Also die ist schon spielbar. Ich persönlich würde die nicht zulassen in meiner Gruppe als Spielcharaktere, weil ich die als zu unpassend erachte.
Wunderbar. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen Musik spielen. Ja, ich schreibe es in der Playlist rein. Ich bin, wobei doch, Dragonheart spiele ich mir jetzt mal. So, willkommen zurück bei Death Radio. Heute am, ich sehe das Datum nicht mehr.
Der 28.
Genau, heute ist der 28. Ja, ich muss gerade meinen Laptop ein bisschen dunkler stellen, sonst haben wir nachher keine Musik. Genau, wir wollten... Nee, Quatsch. Also, wir haben heute über Pen and Paper geredet. Ich wollte jetzt fragen, wenn ich jetzt an Pen and Paper interessiert wäre und damit anfangen möchte, was brauche ich, wo gehe ich am besten hin und wie fange ich am besten an?
Ja, gut. Also, wenn man durch die heutige Folge nicht abgeschreckt wurde gänzlich, dann sollte man erstmal Stift und Papier haben, also wie der Name sagt. Das ist prinzipiell so die Zugangsvoraussetzung. Stift, Papier und vor allem sollte man Vorstellungsvermögen haben, dass man sich halt ganze Welten vorstellen kann, mehr oder weniger, oder Situationen und auch vor allem Spaß dran haben, dass man das so betreibt. Also für Pen and Paper reicht Stift und Papier und Vorstellungsvermögen, weil den Rest kann man sich erstmal alles selber ausdenken. Man kann sich Regeln selber ausdenken, man kann sich das ganze System selber ausdenken. Aber wenn man nicht so weit gehen will, gibt es halt auch schon vorgefertigte Regeln, die man kaufen kann. Von DSA gibt es tausende Seiten an Regeln, die man alle erwerben kann. Man kann viele Systeme ausprobieren. Aber sagen wir mal, man möchte jetzt DSA spielen. Gut, also meine Gruppe, da spielen wir noch das ältere Regelwerk der vierten Edition, das vor ungefähr 10 Jahren rausgekommen ist. Die aktualisierte Variante. Es gibt auch noch die fünfte Edition, die gerade relativ aktuell ist. Damit kann man eigentlich auch anfangen, da spricht nichts dagegen. Nur, dass es da halt noch nicht so viele Regeln gibt. Also das ist... jeder Bereich ist noch nicht abgedeckt. Also DSA 4 ist halt relativ vollständig, ist abgeschlossen, ist komplett. Da sind alle Bücher schon draußen für jede. Also es gibt Bücher, Regelwerke dann halt, so die Standardregelwerke, was man so haben kann. Das wäre dann eins zur Charaktergenerierung, eins für die Götter des Schwarzen Auges, eins für die Magie des Schwarzen Auges, dann eins für den Kampf, dann noch ein... Also die sogenannte Zoologica, Aventurica, Zoologica oder Zoobotanica, Aventurica, so ähnlich. Da werden einfach alle, die ganze Flora und Fauna von Aventurien aufgeführt. Das sollte man haben. Dann noch das Zauberbuch, den Liber Cantiones. Genau, und dann kann man eigentlich auch schon loslegen mit der vierten Edition. Bei der fünften Edition weiß ich es nicht ganz genau. Aber es sollte eigentlich reichen, das Basisregelwerk zu haben für die fünfte Edition, weil da schon prinzipiell alles drin ist, um loszulegen. Wobei das Gleiche gibt es eigentlich auch für die vierte Edition. Man kann sich auch eine abgespeckte Version kaufen, so das Einsteigerregelwerk, wo eben alles komprimiert und abgespackt in einem einzigen Buch drin ist, das mit den erwähnten 300 Seiten. Das kann man auch schon nehmen und dann losspielen. Aber es empfiehlt sich, wenn man halt ein bisschen mehr ins Schwarze Auge einsteigen will, dass man dann halt doch sich nach und nach so die ganze sogenannte Wegereihe kauft. Also Wegereihe, weil die ganzen Werke Wege im Namen haben, also Wege des Schwertes wäre das Kampfregelwerk, Wege der Magie wäre das Zauberregelwerk. Das wird sich schon empfehlen dann irgendwann mal. Aber grundsätzlich für Pen and Paper braucht man nur Stift und Papier und Vorstellungsvermögen. Aber dann kann man sich halt das ganze auch, also das Regelwerk kann man sich ausdenken, aber ich habe mal gedacht, das, die Arbeit mache ich nicht. Da gibt es schon ein ganzes System, das auch einigermaßen stimmig ist, das auch abgehangen ist einigermaßen. Das steige ich einfach mal da ein, das Schwarze Auge. Genau, und da reicht erstmal das Basisregelwerk. Neben dem braucht man natürlich Zeit und Muße. Also es empfiehlt sich halt, dass man schon länger als 2 Stunden sozusagen spielt. Man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen, dass man auch wirklich so in die ganze Welt versinken kann. Dass man alles um sich herum vergisst und nur sozusagen in der Welt da gerade drin ist, weil dann macht es auch richtig Spaß. Und man muss halt ein Faible für Fantasy und Rollenspiele natürlich haben, also sonst nutzt das alles gar nichts. Was ich noch nicht erwähnt habe, was auch nicht schlecht wäre, wären Mitspieler, die mit einem das spielen. Das habe ich deshalb an die letzte Stelle gestellt, weil es tatsächlich auch Einzelabenteuer gibt, die man mit sich alleine spielen kann. Also meistens sind es dann halt so zu großen Kampagnen, so Anmerkung dazu, eine Kampagne besteht aus mehreren Abenteuern und ein Abenteuer ist das, ist so eine abgeschlossene Einheit an Story, also an Geschichte sozusagen. Also vor großen Kampagnen gibt's in der Regel so Einzelabenteuer, die so ein bisschen einführend sind, die man dann halt mit sich selber spielt. Ich muss sagen, ich habe noch nie ein Einzelabenteuer gespielt. Das wird mir auch gar keinen Spaß machen, weil der Reiz ist halt so ein bisschen die soziale Interaktion. Aber das gibt es tatsächlich und man braucht nicht notwendigerweise Mitspieler. Aber ich würde es stärkstens empfehlen, dass man mindestens also zu 5 inklusive Meister spielt.
Muss ich da unbedingt irgendwo physikalisch anwesend sein?
Ich meine, da gibt es verschiedene Philosophien. Du musst nicht. Es gibt technische Hilfsmittel, wo dann an mehreren Computern dann halt so die Charakterbögen, also der Zettel, wo der Charakter draufsteht, ist der Charakterbogen, angezeigt werden. Und mit Voice-Programmen kann man dann sich halt auch miteinander kommunizieren. Und Würfel-Apps gibt es auch noch und so Kram. Du musst nicht physisch anwesend sein, aber bis jetzt hätte ich eigentlich keinen Grund, warum ich nicht physisch anwesend sein sollte, mal so rumformuliert. Also es hat immer Spaß gemacht, wenn man sich zusammen trifft und dann halt so mal einen ganzen Tag zusammen Rollenspiel spielt. Du musst nicht, aber da will ich auch gar nicht sagen, ob du musst oder nicht. Das ist halt, sind halt verschiedene Philosophien, je nachdem, was du bevorzugst. Genau, also ich würde halt das eine, vielleicht würde ein anderer das andere machen. Ja. Gut. Ja. Gut, was muss man noch mitbringen? Nix. Also das wäre eigentlich schon alles.
Vielleicht was zum Knabbern, wenn es länger dauert.
Knabbern empfiehlt sich immer, genau. Und vielleicht Pizza und ein bisschen Softdrinks ist auch nicht das Verkehrteste. Also, genau, also Naschkram. Also Drogenexzesse würde ich eher vermeiden, also nicht zu viel Alkohol trinken, dass man noch einen klaren Geist hat. Ja.
Dein Charakter wird betrunken, nicht du.
Genau, exakt.
Okay.
Also man kann auch, wenn ich ein bisschen von meiner Gruppe noch erzählen kann, jetzt am Schluss, wir haben auch ein paar ziemlich interessante Charaktere, sage ich mal so, die Anti-Power-Gaming sind, also die Anti-Power-Gaming ist beschönigend für total nutzlos im Endeffekt. Zum Beispiel haben wir einen Wirt als Charakter, den kann man auch in das Schwarze Auge machen, ein Wirt, der mit unserer Gruppe umherläuft. Ich selber spiele gerade einen Gelehrten. Also das ist ein nicht magischer Charakter, der aber trotzdem gelehrt ist, also viel über die Welt weiß und das spezialisiert ist auf Gesteinskunde.
Gesteinskunde in Metaphysik. Das sind so seine zwei Richtungen, in denen er ziemlich viel weiß. Aber wenn es dann halt so ins Kämpfen geht, dann ist er relativ nutzlos. Und entsprechend lustig ist es dann auch zu spielen mit dem.
Wunderbar.
Ein Schelm haben wir noch. Also ein Schelm ist in das schwarze Auge, ein ganz lustiger Charakter. Er kann zaubern. Er hat eine eigene Magieklasse, der Schelmenmagie. Aber das sind alles so eher lustige Zaubersprüche. Also er kann zum Beispiel zaubern, dass Leute irgendwie in die Luft fliegen, also hochfliegen halt, oder verstummen, das so ähnlich. Also das ist halt eher so ein bisschen Trollmagie, wenn man so will. Und das führt auch zu ziemlich lustigen Situationen, vor allem weil ein Schelm also nicht viel von Ernsthaftigkeit und von Ehrwürdigkeit hält. Und wenn man dann halt nochmal mit Abgesandten des Kaisers oder so zu tun hat, sollte man eher nicht den Schelm reden lassen. Das kann zu heiklen Situationen kommen. Ja, ich meine, wir haben auch ein paar Klischee-Charaktere, so Archetypen, so wie so ein Heiler, der ein bisschen magiekundig ist. Und wir haben sogar eine Amazone. Tulamidischer Magier, also so ein bisschen arabisch angehaucht. Und ein Jäger und ein Thorwalschen Seesöldner, einen Wikinger sozusagen. Also wie schon anfangs erwähnt, wir machen nach unserer Definition gutes Rollenspiel. Das heißt, wir sind eine sehr rollenspiellastige Gruppe. Wir spielen Charaktere sehr aus, bis ins letzte Detail. Wollen nicht unbedingt mit der Geschichte durchrauschen oder so oder die Belohnung unbedingt abholen. Für uns ist es Spaß genug, wenn wir gutes Rollenspiel, konsistentes Rollenspiel in der Welt machen. Ja. Genau.
Okay. Mir fällt jetzt noch eine Frage ein, die mir schon die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, aber einfach nie gestellt habe. Was ist denn jetzt das schwarze Auge jetzt?
Ah, der namensgebende Gegenstand.
Genau.
Ja, also was ist das schwarze Auge? Das ist eigentlich ganz lustig, weil also das schwarze Auge ist in Aventurien ein Artefakt erstmal. Es ist sehr mächtig, aber es ist halt überhaupt nicht relevant im Endeffekt. Also es ist ziemlich willkürlich eigentlich der Name. Also ein schwarzes Auge ist so eine Art Kristallkugel, mit der man dann in Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart schauen kann sozusagen. Also ein sehr mächtiges Artefakt, das besitzen die wenigsten Leute, und wenn dann, also vielleicht hat mal eine große magische Universität mal eins, aber das ist dann in den Verliesen abgeschirmt und mit vielen magischen Schutzzaubern umgeben. Das also es ist mächtig und man kommt in der Regel nicht so einfach dran, und es wird auch sehr bewacht, wenn man mal eins hat. Aber für den Verlauf von Aventurien ist es erstmal nicht sehr relevant, und auch für das ganze Universum ist es nicht relevant. Also es ist ziemlich zufällig, dass es den Namen hat. Ja. Eine kleine Anekdote vielleicht noch dazu. Das schwarze Auge heißt im amerikanischen Raum nicht The Black Eye, sondern The Dark Eye. Weißt du warum?
Black Eye ist das blaue Auge.
Genau. Man wollte es nicht das The Black Eye nennen, weil das würde eine ungünstige Konnotation mit sich bringen. Deshalb sagt man halt, man nennt es Dark Eye. Ja. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Hast du schon mal Pen and Paper gespielt?
Ich habe mal Pen and Paper gespielt. Das war ein anderes Setting. Also es war weder DSA noch Dungeons & Dragons. Hm. Das war The World of Darkness. Hm. Ich kann leider nicht sehr viel dazu erzählen, weil ich habe ja nicht gemeistert.
Ah, okay. Also Spieler.
Ich war Spieler.
Das ist weniger Aufwand. Das ist
weniger Aufwand, Ding, nur diesen blöden Zettel ausfüllen und auswürfeln.
Ja. Ich meine, ich kann vielleicht mal ein bisschen noch, aus der Sicht des Meisters mal erzählen, weil ich auch eher Meister als Spieler bin. Beides, also, aber auch eher Meister. Als Spieler ist das ganz lustig, da muss man sich nicht so viel vorbereiten. Man sollte vielleicht wissen, was Aventurien ist sozusagen und wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Also halt, dass es Fantasy ist und dass es da halt, was es mit Fantasy so auf sich hat. Aber so, der Meister muss halt die ganzen Regeln können. und wirklich detailliert, wie so das ganze Universum aufgebaut ist. Müssen nicht, aber es empfiehlt sich halt. Weil je besser der Meister vorbereitet ist, desto mehr Spaß macht's. Also Meister muss sich auch vorbereiten auf die Spielesitzungen, muss das Abenteuer gelesen haben. Nicht nur das, er muss es halt auch einigermaßen können. Also muss so grob wissen, wie das Abenteuer so geht. Also welche Handlungsstränge es gibt. Okay, Namen wäre nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich muss bei den Namen auch immer nachschauen, weil ich kann mir die Namen so schlecht merken. Aber so rein die Storystrukturen wären nicht schlecht, weil dann kann man einerseits besser reagieren auf die Spieler und andererseits schneller reagieren. Also da ist weniger kurzweilig dann. Das ist weniger kurzweilig dann. Gut, genau. Weil in der Regel, wenn man sich vorbereitet, schaut man sich, ja, was könnte meine Gruppe jetzt so für ein Abenteuer machen. Schaut man sich, also es gibt die offiziellen Abenteuer natürlich, die man kaufen kann, gibt aber noch die inoffiziellen Fangemachten. Und dann schaut man sich halt an, welches Abenteuer ist nett, welches passt gerade rein. Also in der Regel muss man da schon ein bisschen abwägen, dass es einigermaßen reinpasst. Also wo befindet sich meine Gruppe gerade, in welchem Gebiet, wie stark sind sie, was können sie, ist da vielleicht ein Magier dabei, ist da ein Gelehrter dabei oder ein Dieb oder so. Und dann sucht man sich halt ein passendes Abenteuer raus, was halt auch alles Mögliche sein kann. Also sind sie in der Stadt, dann sagt man, ja, vielleicht können die ja irgendwie so ein Stadtabenteuer machen, können sie vielleicht so eine Diebesgilde aufmischen oder finden oder sowas. Oder sind sie gerade so im mittelreichischen Land, dann können sie vielleicht der örtlichen Baronie helfen oder so, weil da gerade irgendwas im Argen ist und die Baronie weiß nicht weiter. Der Baron sagt dann, ja, hier sind Helden, mach doch mal, wir haben hier ein Problem. Genau, aber es gibt auch noch exotischere Abenteuer und es gibt auch ganze Kampagnen. Was es bei das Schwarze Auge eben so gibt, das Schwarze Auge, was es auch auszeichnet, ist so eine riesige Hintergrund, also Story-Hintergrund. Der wird auch kontinuierlich weitergesponnen. Es gibt so den Aventurischen Boten, das ist eine Zeitschrift, wo regelmäßig die neuesten Story, also wie veröffentlicht wird, wie die Story sich gerade so weiterentwickelt in der Aventurisch. Wir schreiben so das Jahr 1040 so um den Dreh rum nach Bosbarans Fall. Also Bosbaran war eine große Nation und die ist halt kaputt gegangen und seitdem zählt man dann die Zeit sozusagen. Auf jeden Fall, aber die Jahre verstreichen halt auch inneraventurisch wie außeraventurisch, also irdisch, und da passiert halt auch relativ viel. Da steht dann, dass irgendein Baron dann geheiratet hat oder so, oder wenn die Orks mal wieder einfallen, wird das auch berichtet. Und als Spieler kann man da halt auch wirklich mitmachen in größeren Kampagnen. Also als Beispiel sei mal zum Beispiel die 7 Gezeichneten genannt. Das ist so die Vorzeigekampagne von Aventurien. Da wird die ganze Welt so ziemlich aufgewirbelt. Will nicht zu viel spoilern. Deshalb sage ich auch nichts weiter, als dass halt die Welt ziemlich aufgewirbelt wird durch die Ereignisse und die Spieler können eben auch Einfluss drauf nehmen und können sich, also vielleicht sage ich doch mal, dass es da halt einen Bösen gibt, der da so alles leitet. Gedacht ist, dass sie halt die Spieler den aufhalten. Aber die Spieler können natürlich auch sagen, nee, finden wir toll, wir schließen uns dem an oder sowas. Dann wäre es halt eine alternative Realität, wo dann halt alles ganz anders ist, als das offizielle Aventurien es vorgesehen hat, sozusagen. Aber auch bei kleineren Kampagnen kann man hat man schon relativ viel Handlungsfreiheit, dann wie man die Geschichte weiterspinnen kann. Ja. Habe ich dich jetzt ein bisschen neugierig gemacht?
Ich habe schon mit anderen Sachen viel zu viel zu tun. Ja, ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende unserer Sendung. Das war Death Radio Folge 339, heute am 28. Mai. Im Studio waren Ricky und Jens.
Ja.
Und wir hören uns in 14 Tagen. Thema sehen wir dann. Bis dann.